In Deutschland ist ja das Wohnen grundsätzlich verboten.
Ah ja, das ist jetzt alles so schön gemeint und gemeinsam machen wir die Welt besser.
Du hast nicht die Akzeptanz der Nachbarn, dann geht das ganz schnell. Die rufen das Ordnungsamt, die Polizei, dann muss einfach weg.
Tolles Teil, voller Flop.
Der Begriff des Designs ist auf den Hund gekommen, kann man sagen, ja?
Ja.
Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast.
Mit Johannes Nichelmann.
Und mit Christine Watti.
Einen wunderschönen guten Tag oder guten Abend. Es geht heute um soziale Dinge, also im haptischen Sinne tatsächlich, um soziale Dinge als Gegenstände, als Architektur, als Haus, als irgendwas, was unser Leben verbessert und was Leute erfinden.
Wir wollten eigentlich den Podcast allen Weltverbesserern dieser gesamten Welt widmen und haben dann aber eben festgestellt, es werden relativ viele und auch ganz, ganz viele Aspekte, die unter dieses Weltverbesserungsthema, mit dem wir euch das Osterwochenende oder was auch immer die nächsten Tage verschönern wollten, da dachten wir, es sind eben einfach viel zu viele und haben uns dann auf dieses Social Design konzentriert, das Johannes Nichelmann formvollendet, würde ich sagen, gerade schon erklärt hat. Soziale Dinge.
Erst haben wir eine große Excel-Tabelle angelegt mit allen Weltverbesserern, die wir finden konnten auf der ganzen Welt. Das waren 732, glaube ich, haben wir.
Nee, 34.
734. Mhm. Uns ist aufgefallen, dass wir hier im Haus nur eine Expertin noch haben, die sich mit Weltverbesserern auskennt. Und das ist dann aber sehr beschränkt, leider, muss ich sagen, auf Architektur und auf Design.
Tut mir auch sehr leid.
Marietta Schwarz, herzlich willkommen.
Hallo. Hallo.
Marietta Schwarz ist Journalistin hier bei Deutschlandfunk Kultur und hat zum Beispiel den Gestalten-Podcast in unserer Sendung Kompressor, die täglich zwischen 14 und 15 Uhr läuft. Wo du ja auch über Objekte sprichst und ihren Sinn und Unsinn. Ist dir in dieser Zeit ein Gegenstand untergekommen, der die Welt wirklich verändert hat? Und damit meine ich nicht diesen Stiftehalter auf dem Schreibtisch, den du mal porträtiert hast.
Den wollte ich jetzt gerade erwähnen. Das ist mein Lieblingsobjekt. Hat die Welt nicht verändert, nee. Aber der Stiftehalter ist gar nicht so schlecht. Weil,
Stifteboy, oder wie hieß der?
Schreibtischboy.
Schreibtischboy. Es ist wie so Klopapierrollen ineinander geklebt.
Auch in dem Zusammenhang, der hat die Welt natürlich nicht verändert, aber man kann an solchen Gegenständen natürlich auch immer ablesen, in welchem Zustand sich eine Gesellschaft gerade befindet oder was sie gerade umtreibt. Und da war es halt so, der wurde in den 70er Jahren erfunden und es hat mir dann auch so eine Designexpertin erklärt. Das war quasi dieser Umschwung, diese Freude an Kunststoff. Und die Bürowelten haben sich total verändert. Früher stand da ein Lederding drauf und der Füllfederhalter und plötzlich steht da so ein buntes Plastikteil. Und das macht was ganz anderes mit Bürolandschaften auch. Und so ist es, glaube ich, mit ganz vielen Dingen, die wir im öffentlichen Raum sehen, auch mit Architektur. Das macht natürlich immer was mit uns, es verändert nicht unbedingt die Welt.
Kannst du das nochmal kurz erklären, was Social Design eigentlich überhaupt genau sein soll?
Tja, ich finde schon mal eigentlich diesen Begriff ganz interessant, ja. Also Social Design ist ja auch, zeigt vielleicht auch schon, dass wir uns in einer Phase befinden, wo Design anscheinend nicht mehr als social per se wahrgenommen wird, was es ja ursprünglich mal war. Also es war ja ursprünglich immer so, dass Design etwas sein sollte, was für den Menschen gut ist, also im Sinne des Bauhauses, ja. Und jetzt setzt man diesen Begriff davor, um zu verdeutlichen, hey Leute, jetzt geht es übrigens wirklich mal wieder um die Menschen, die es bitter nötig haben. Ne? Also es ist schon mal interessant, finde ich. Und gemeint ist, denke ich damit, dass es so Designprozesse, es geht ja auch viel um Prozesse, dass es um Designprozesse geht, an denen die Beteiligten, die Bewohner eines Hauses, eines Dorfes, dass die an diesem Prozess beteiligt werden und dass man mal wirklich fragt, was braucht ihr eigentlich und wie können wir zusammen da vielleicht eine Lösung finden?
Es gibt passenderweise zu diesem Social Design Wort eine Ausstellung, die Johannes Nichelmann entdeckt hat. Und wer durfte hinfahren?
Du.
Ich.
Ich durfte. Ich hätte es auch gern gemacht. Du hast dann gesagt, nee, ich fahre nach Hamburg. Bitte, Johannes, bleib hier.
Ja, ich habe gesagt, du kannst so lange einfach mal das Lakonisch-Elegant-Archiv aufräumen und ich fahre nach Hamburg. So war es gewesen. Und zwar zu Recht. Ich bin dann jedenfalls in den Zug eingestiegen von Berlin nach Hamburg, um im Hauptbahnhof anzukommen, über die Straße zu laufen, ins Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe zu spazieren und dort Tulga Bayerle zu treffen. Das ist die Museumsdirektorin. Und in diesem Museum eben finden ganz viele Ausstellungen statt, natürlich aber eben auch die Ausstellung Social Design. Und dort kann man sich das, was Marietta gerade in der Theorie erklärt hat, zumindest an vielen kleinen Projekten und größeren nochmal konkret anschauen. Und Tulga Bayerle hat uns erstmal erzählt, oder mir erstmal erzählt.
Ich war nicht dabei, ich habe das Archiv aufgeräumt.
Aber das ist so, ich fühle halt immer, dass du irgendwie...
Welches Archiv?
Das Lakonisch-Elegant-Archiv, da haben wir jetzt 28 Folgen drin, die müssen auch
das
mal sortiert werden.
Immer um.
Das muss aufgeräumt werden, aber erzähl weiter.
Aber ich habe gespürt, dass du irgendwie trotzdem mit dabei bist. Deswegen dieses Wir. Also mir hat Tulga Bayerle dann erstmal berichtet, wie überhaupt die Projekte zusammengestellt wurden für diese Ausstellung.
Soll ich das aus dem Archiv jetzt holen, den O-Ton?
Mach das mal.
Also die Kuratorin Angeli Sachs, die die Ausstellung gemacht hat, war sozusagen Partizipation, Transparenz, Nachhaltigkeit, das waren alles Themen. Und ich würde aber sagen, wir haben das hier in unterschiedlichen Stadien zu finden und einige sind sozusagen funktionieren hervorragend. Es gibt auch Projekte, die gescheitert sind und trotzdem in der Ausstellung sind, aber als eine Art Vorbildfunktion vielleicht auch gelten können, um etwas zu erklären. Es ist die große Frage, ja, also die kritische Frage an Social Design, die man richten muss und die auch zunehmend diskutiert wird. Wir können hier nicht sagen, ah ja, das ist jetzt alles so schön gemeint und gemeinsam machen wir die Welt besser, wenn es nicht wirklich ankommt, wenn die Leute es nicht echt in ihren Alltag etablieren können, wenn sie nicht tatsächlich davon profitieren. Und da gibt es natürlich leider auch genügend Beispiele, die auf Bildern super funktionieren, aber in der Realität scheitern.
Ich bin so vorhin natürlich an dem Projekt von Francis Carré hängen geblieben, der Architekt ist, um die Welt reist, viele Kunstprojekte macht, aber eben auch in Burkina Faso so eine Schule gebaut hat, ein Gymnasium. Und ich bin deswegen hängen geblieben, weil Sie auch gerade Scheitern gesagt haben, weil man im Film auch sieht, das lief überhaupt gar nicht immer gut. Und da ging es auch viel darum, sich alleingelassen fühlen von Seiten der Leute, die da eigentlich warteten und wiederum Überforderung auf der anderen Seite. Und das fand ich total toll, auch das transparent zu machen.
Genau, ich glaube, das ist einer der wichtigen Dinge der Ausstellung, dass man eben sagt, das ist überhaupt kein einfacher Weg. Ja? Und selbst wenn, ich meine, Francis Carré ist aus Burkina Faso, ja, also der ist ja jetzt nicht der große weiße Mann, der da als Retter hinkommt. Und das haben wir ja gerade in der Hilfe für Afrika oder Indien ja sehr oft erlebt. Er kennt sich schon aus und trotzdem ist die Kommunikation schwierig und trotzdem sind Prozesse einfach unglaublich langwierig. Ja? Und ich glaube, da ist ein enormer Lernprozess, der all diese Projekte begleitet hat und selbst wir, die wir hier in Hamburg, Hamburger Projekte eingeladen haben und selber ein eigenes Projekt rund ums Museum machen, müssen einfach feststellen, mit Kollektiven, Initiativen oder auch Anrainern zu arbeiten, so einfach ist das nicht, ja. Also es sind die Abstimmungsprozesse, die Einigungen, was erwartet wer, wie verständigen wir uns darauf, dass wir tatsächlich die gleiche Erwartung haben, um nicht enttäuscht zu sein. Also das sind schon lange Arten gefragt. Und kann mir oft vorstellen, das ist auch, und das ist ja nochmal sozusagen das Projekt von Francis Carré in Burkina Faso. Gut, er kennt sich aus, aber und hat auch wirklich mit dem Klima gearbeitet. Wann anders treffen Kulturen aufeinander, die einfach auch da per se aneinander vorbeireden. Ja.
Das finde ich immer, wenn man auch so Projekte anschaut, so gibt es immer so diesen Minimoment von, kann ich das jetzt wirklich komplett gut finden? Sind wirklich alle begeistert gewesen davon oder gab es da auch Übergriffigkeiten, die gar nicht beabsichtigt waren?
Ja. Wir haben hier in der Ausstellung den One Laptop per Child, ein Projekt, das aus Amerika kam, für Afrika gedacht war, mit einem der berühmtesten Designer zusammen entwickelt wurde, mit Yves Behar. Tolles Teil, voller Flop. Ja. Er war letztlich doch zu teuer, er war auch zu anfällig für die sozusagen reale Situation, da muss man auch anerkennen, schönes Design und Goodwill ist noch lang nicht alles. Ja. Also trotzdem ist es wichtig, dass dieses Projekt gezeigt wird, weil er hat ganz viele andere Projekte in der Art angeregt. Es gibt sozusagen die Robusten, die sind halt nicht schick, ja, die sind halt nicht schön und kein tolles Bild, sondern die schauen halt total langweilig aus, aber funktionieren. Und das heißt, das ist ja auch so eine Frage. Es war der Ausstellungsmachern wichtig, dass es hier eine Gestaltungsqualität gibt. Das verstehe ich auch gut, aber ein andermal muss man auch sagen, es ist nicht das Einzige, was gilt. Ja? Das, was wirklich gilt, ist, lässt sich es echt verwenden? Setzt es sich durch? Können die Menschen damit umgehen?
Was ich total schön fand hier, war diese öffentliche Gestaltungsberatung hier aus Hamburg. Das ist so eine einfache Idee, also bei der tatsächlich Studierende der Hochschule für Bildende Künste einmal in der Woche, schon seit 2011, wie ich erstaunt gelesen habe, eine wöchentliche Designsprechstunde abhalten. Und einfach für Leute, die ansonsten sich jetzt nicht irgendwelche Architekten oder sonst wen ranholen, beraten in kleineren und größeren Projekten. Das ist einfach, ne? Und wirkungsvoll offenbar.
Genau. Ich meine, das Wichtige an der öffentlichen Gestaltungsberatung ist, dass sie ja jetzt nicht hergehen und sagen, ah, das ist ein Problem, okay, ich entwerfe dir jetzt was, ja, sondern sie bieten eine Beratung an und sagen, so wenig Design wie möglich. Eigentlich, im Grunde ist hier die große Frage, was tun sie eigentlich, ja? Versuchen sie sozusagen, jemanden ein Problem zu lösen, das vielleicht auch ein psychisches ist, ja, ich bin ein Messi und habe ein Problem, ich meine, was machen die dann? Aber der kreative Blick, und ich glaube, das ist das Wichtige an Social Design. Wir können ja auch sagen, die Beratung kann auch ein Psychotherapeut machen, ja? Aber die Gestalterinnen und Gestalter, Architektinnen und Architekten haben immer einen anderen Blick auf Probleme, weil sie sehr praxisorientiert arbeiten, weil sie aufgrund ihrer Ausbildung quer über die Disziplinen denken und das auch konstruktiv durchdenken können. Auch das dreidimensionale Denken, das sie erlernt haben, halte ich für total relevant in dieser Arbeit. Ja? Und auch das tatsächliche schnell in einen Prototypen gehen oder in eine Testphase oder eine minimale Intervention entwickeln zu können, das liegt einfach den Leuten insofern so nahe, weil sie, das ist ihre, sozusagen ihre Disziplin. Ich gestalte etwas in 3D. Und insofern ist es spannend, dass hier junge Designerinnen und Designerstudentinnen das anbieten, obwohl sie vielleicht zum Schluss minimale Eingriffe nur machen oder auch gar nichts. Ja? Also es kann durchaus auch sein, aber ihr Blick ist sicher ein anderer.
Tulka Bayerle hat eben gesagt, Gestaltung und Design als Ersatz für einen Psychotherapeuten, für eine Psychotherapie. Das finde ich einen wahnsinnig spannenden Gedanken.
Der Designer kann alles.
Das ist Wahnsinn. Ja. Ich habe vorhin gesagt, kennt sich nur mit Design und Gestaltung aus und habe nur so völlig gemerkt, abschätzig weggeworfen. Du bist auch eine Psychologin.
Ich auch, ja, klar. Und dieses 3D-Vorstellungsvermögen, das ist einfach unglaublich.
Aber jetzt mal im Ernst, das hat sie hat, glaube ich, schon auch nicht Unrecht mit dem, was sie sagt. Das klingt halt absurd, aber es stimmt, oder, Marietta?
Also ich fand es total interessant, dass sie gesagt hat, zum einen, es gibt diesen kreativen Blick und mit dem kann man unheimlich viel lösen, da schaut man die Welt anders an. Und zum anderen sind die Sachen oft zu teuer, ne? Meinte sie auch. Das ist sozusagen auch ein altes Bauhausproblem. Irgendwie Gropius hat auch 1925 schon gesagt, hey, wir haben hier schöne Sachen gemacht, aber es ist eigentlich sozusagen für die Masse zu teuer. Also das war ja auch dieser Vorwurf, dass man schöne Dinge entwirft als Distinktionsmerkmal und so. Ja, also an diesem Punkt sind wir irgendwie immer noch. Der Designer ist immer auch in dieser Schönheitsfalle. Also weil er hat sich so lange mit der Formschönheit von Dingen beschäftigt, dass er aus der Nummer auch irgendwie nicht rauskommt. Und dann muss halt der Laptop billig sein, aber der soll halt auch sehr toll aussehen. Und dann geht es möglicherweise, ist es gar nicht nötig und geht auch nicht auf. Das fand ich jetzt schon interessant.
Schönes Design und Goodwill ist nicht alles, ne? Das hat sie auch so, finde ich, ganz gut auf den Punkt gebracht. Also man muss so viele Sachen beachten. Aber dieses ganzheitliche Denken, das hat mich total nochmal fasziniert. Also weil man sieht es in der Ausstellung natürlich, dass man versteht, man muss ganz viele Aspekte von Menschen und von wie sie leben und wie sie drauf sind und was sie können mit beachten. Und das war mir ehrlich gesagt auch gar nicht so klar, als ich über Design nachgedacht habe, was da alles tatsächlich drinsteckt. Also es ist tatsächlich wie so eine ganzheitliche, ärztliche dann doch wieder Behandlung funktioniert, wenn es hinterher das Leben verbessern soll und nicht einfach nur schick im Vorgarten rumsteht wie so ein komischer, moderner Gartenzwerg.
Aber ist es für euch so, der Begriff des Designs ist nur etwas schön zu machen?
Wenn ich kurz nur drüber nachgedacht hätte, hätte das passieren können, dass ich so ungefähr sowas vielleicht geantwortet hätte. Also ich beschäftige mich nicht so wenig mit Design, dass ich nicht beim längeren Nachdenken darüber hinaus darauf gekommen wäre, dass natürlich viel, viel mehr drin steckt. Aber ich glaube, so alltagsgebräuchlich wird es eher so verwendet. Deswegen wahrscheinlich klebt ja auch dieses Social Design dran, wenn man genau das meinen will, dass da noch mehr drin ist.
Wahnsinn.
Aber für mich hat es auch eher etwas Chanelhaftes, dieses Wort Design.
Der Begriff des Designs ist auf den Hund gekommen, kann man sagen, ja?
Ja. Das werden wir quoten. Daraus machen wir eine Social Media Kachel. Und dann werden wir damit die Welt verändern. Aber vielleicht hören wir noch mal kurz ins Museum zurück, weil die Museumsdirektorin in der Ausstellung Social Design mir gezeigt hat, was sie für ein herausragendes Projekt hält.
Wir haben hier ein Projekt aus Hamburg ausgestellt, das heißt Vagabund. Und Vagabund ist eine Organisation, die sich zur Aufgabe gestellt hat. Eigentlich haben sie angefangen damit, Jugendlichen mit Gewalterfahrung und auch sozusagen den damit einhergehenden Unsicherheiten und was weiß ich, eine Anlaufstelle zu bieten. Und haben auch inzwischen natürlich oft Flüchtlinge, die auch traumatisierende Erfahrungen haben, also Jugendliche, und bieten ihnen einen ganz einfachen Ort, wo sie erste Schritte des Schneiderhandwerks lernen können und Modeentwurf lernen können. Also sie haben eine Modedesignerin, die dabei ist, eine Schneiderin, die dabei ist, sozusagen wirklich vom Entwurf in die Herstellung und entwerfen und produzieren Kleidungsstücke, die sie dann, was ich sozusagen an dem Durchdenken des Projektes so begeisternd finde, dann super professionell fotografieren lassen, auch mit Models. Also es tritt dann plötzlich in die Öffentlichkeit auf einem sehr hohen Level. Die Sachen sind super kreativ und total schön. Also ich möchte sie unbedingt gerne kaufen. Aber bietet Jugendlichen einen Ort, wo sie über dieses herausfinden, ja, wir können etwas, ja, wir können etwas entwerfen und es nähen und es sozusagen auch stolz der Öffentlichkeit präsentieren, doch ein enormes Gefühl, dass sie was wert sind, dass sie was schaffen können. Und das finde ich ein sehr schönes Projekt, das sozusagen über Beschäftigungstherapie vollkommen hinausgeht und tatsächlich ja auch etwas schafft, was wiederum andere erfreut.
Das Museum befindet sich ja direkt am Hamburger Hauptbahnhof, am Hauptbahnhof Süd, quasi dem Ausgang, der auch ein sogenanntes,
Brennpunkt.
Ein Brennpunkt. Der Ausgang Süd des Hamburger Hauptbahnhofs ist ja, der ganze Hamburger Hauptbahnhof ist ein Brennpunkt, aber gerade da ist ja auch ein Fixpunkt für Drogen. Da sind viele Leute, die obdachlos sind, die drogensüchtig sind und so weiter. Wie geht denn dieses Museum damit um, mit dieser Umgebung?
Ich habe das Tolga Beierle gar nicht in dem Moment so direkt gefragt, aber ich habe von ihr wissen wollen, was denn für Reaktionen passieren, wenn man sich diese Ausstellung anguckt. Und da findet man in der Antwort dann auch genau eine Antwort auf deine Frage in diesem Fall. Also ob das Museum sich eigentlich auch selbst in Sachen Social Design mit sich und seiner Gegend beschäftigt.
Ich habe vorhin zwischendurch mal so nebenbei nach den Reaktionen gefragt. Jetzt ist die Ausstellung natürlich noch nicht so richtig alt, aber kriegen Sie so ein bisschen Feedback mit? Also ich dachte kurz, wenn ich jetzt irgendwas könnte, aber ich kann gerade nichts, ich muss mal überlegen. Aber man hat so, man wird schon kurz, kommt man in diesen Moment, dass man denkt, was mache ich denn eigentlich den ganzen Tag? Nichts. Also jedenfalls nicht so viel für andere. Ist vielleicht ein bisschen kitschig gedacht, aber gibt es Reaktionen dieser oder anderer Art?
Die ersten Reaktionen sind zum Teil natürlich sind genau in dieser Polarität super inspirierend für manche und andere sagen, ja, das ist ja sozusagen Tropfen auf dem heißen Stein, was soll denn das bringen, die Gesellschaft zerbricht so und so. Ich finde, was wir machen und wo wir es machen, ist ja dann jeweils uns überlassen. Zum Beispiel habe ich mich eben dafür entschlossen, wie gesagt, wenn wir diese Ausstellung hier im Haus machen, dann kann ich jetzt nicht so sagen, okay, innerhalb des Museums reden wir über Social Design und was außerhalb des Museums passiert, ist mir egal. Und habe mir halt dann überlegt, es wäre wichtig und gut, wenn wir uns mal mit dieser Umgebung beschäftigen würden. Haben dann Construct Lab eingeladen. Das ist ein Netzwerk aus Architekten, Designern, Schreinern, Soziologen und so weiter, die ich kenne und die so prozessorientiert arbeiten, sind zum Drop-In gegangen. Das ist eine Drogenberatungsstelle in unserer Nachbarschaft und haben mit denen mal geredet. Was macht ihr da eigentlich und wie läuft euer Alltag ab und wo sind die Probleme und hin und her? Und die Idee dahinter ist, okay, ich bin zwar jetzt nicht beauftragt von der Stadt, das hier alles schöner zu machen, die gibt mir wahrscheinlich den Auftrag auch nie, aber über einen Prozess, über Ausprobieren, Workshops, Prototypen, die Gestaltungsräume mal temporär auszuloten, kann uns alle so anregen und zumindest die Nachbarschaft so miteinander in Verbindung bringen, dass wir vielleicht nachher ein anderes Verhältnis zueinander und zu dem Platz haben. Also so gesehen kann da schon jeder, wenn er jetzt findet, ganz schön viel machen, ja.
Sagt Tolga Beierle und hat mich dann noch hingewiesen auf ganz, ganz viele Fotos von eben dieser Umgebung, die du ja gerade schon geschildert hast, Johannes, die eigentlich vor allem davon bestimmt ist, Zugang zu freien Flächen zu verhindern, weil das Problem ist, dass da viele drogensüchtige Menschen sich tummeln und die sollen es nicht gemütlich haben. Und wie kriegt man einen Ort hin, in dem es eine Gruppe von Leuten nicht gemütlich haben soll, ihre Menschenwürde aber natürlich respektiert werden
ich
soll.
Ich finde es aber ein ganz, ganz großer Fehler, dass sie es nicht gemütlich haben sollen. Also daran zu glauben, dass Drogenkonsum eines Tages aufhört, ist Quatsch. Das ist einfach ein Lebensstil, kann man das nennen, die Leute sich vielleicht nicht aktiv entscheiden, der aber gelebt wird. Und das dafür zu sorgen, dass Leute sich nicht wohlfühlen dabei, ist eher die Aufgabe der Gesellschaft, glaube ich, dafür zu sorgen, dass die Leute in ihrem Lebensstil, den sie leben, einigermaßen glimpflich durchkommen. Ja. Das ist in Portugal, da war ich mal für eine Recherche, wird das genau das gemacht seit über 15 Jahren, dass das genauso anerkannt wird und dafür gesorgt wird, dass alle, die drogenabhängig sind, Zugang zu allem haben und auch an ganz hippen Orten tatsächlich am Ende diesen Zugang haben. Also deswegen.
Ja, das wird heutzutage dann schnell schon als Prozess der Gentrifizierung erklärt, wenn ein Platz besser gestaltet wird, ja, aufgehübscht wird.
Sagen wir, behalten unseren Hauptbahnhof, der muss so richtig schön hässlich sein, damit sich hier wirklich niemand wohlfühlt. Wir spielen irgendeine Klimpermusik.
Ja, das machen sie ja wirklich immer noch.
Klimpermusik in Leipzig, genau, auch am Hauptbahnhof.
Ja, ja. Das ist völlig fatal und es ist total menschenfeindlich und das geht, glaube ich, das geht völlig an dem vorbei. Das ist kein Social Design.
Ja, das ist Anti-Social Design.
Ein tolles Social Design-Projekt von vor einigen Jahren in Detroit. Gab es so eine Frau, ich weiß nicht, ob die das immer noch macht, die hat zusammen mit Obdachlosen Schlafsäcke genäht. Mhm. Hat dann auch Firmen wie Carhartt dann reingeholt. Also es war ein Projekt, was sofort in dieser Stadt relativ bekannt wurde und sie auch bekannt wurde. Und dann hat die da Leute und Firmen reingeholt. Und kurze Zeit später hat man ihr dann auch vorgeworfen, so, sie macht es, um das eigene Image aufzupolieren und warum jetzt auch noch die Obdachlosen da mitarbeiten lassen und so. Aber eigentlich tolles Projekt.
Was sind für dich denn Kriterien, wann so ein Projekt irgendwie gut ist oder wann du eher denkst, boah, nee, finde ich jetzt nicht so überzeugend?
Grundsätzlich finde ich sowieso, dass nicht jedes Design, nur nicht jede Gestaltung gut werden kann, wenn es partizipatorisch läuft. Also ne, wir haben irgendwie seit Menschengedenken sind Häuser gebaut worden und Sachen entworfen worden, die nicht alle schlecht waren. Und also ich würde einem Architekten, muss ich jetzt mal für die Architekten und Designer in die Bresche springen und sagen, die können das eigentlich schon auch gut. Ja,
ja.
Also dass die Beteiligung natürlich wertvoll ist oder aber auch sehr mühsam. Also das kann jeder, der sowas mal durchlaufen hat, sagen. Das ist ja auch, hat die Frau Bayerle ja auch gesagt, dass das ein mühsamer und langsamer Prozess ist. Ja, ich glaube, gut ist auf jeden Fall, wenn es nicht so helikoptermäßig funktioniert. Wenn nicht jemand irgendwo nach Afrika fliegt, sagt, hier habt ihr meine Idee,
ja,
und ich fahre wieder. Das ist sicher nicht der richtige Weg.
Ja. Wir haben noch so ein Social Design Promi, kann man sagen, in dieser Sendung.
Denn ich habe nicht nur unser Archiv aufgeräumt, sondern ich bin
was?
Auch nach Berlin.
Bist du rausgegangen?
Gefahren. Ja, ich bin nach Berlin-Lichtenberg gegangen zu Van Bo Le Menzel. Der Name ist vielen Menschen in diesem Land bekannt, denn dieser Mensch fällt oft auf mit Architektur und mit Designideen. Beispielsweise hat er vor einigen Jahren ein Buch geschrieben über Hartz-IV-Möbel, wie man sich schöne Möbel günstig selbst zusammenzimmert. Außerdem hat er mal Karma-Chucks auf den Weg gebracht. Also Schuhe, Chucks, Turnschuhe, die besonders sozial hergestellt worden sind. Und momentan spricht er viel über ein Projekt, über Tiny Houses. Das sind klitzeklitzekleine Häuser, die auf so einen Wagenanhänger raufpassen, in denen man leben können soll. Und er hat in Berlin-Lichtenberg auf dem Parkplatz eines großen Möbelverkäufers ein kleines Tiny Village aufgebaut zurzeit. Und da steht zum Beispiel auch ein Bauhaus-Nachbau. Er hat ein Tiny House in Form von diesem großen Bauhaus Dessau gebaut. Ansonsten hat er da noch ein Haus, das an das Brandenburger Tor erinnern soll und dann noch drei kleine Wohnhäuschen. Das ist alles ein bisschen Camping-Mood, so sehr hübsches. Lässt sich gut fotografieren, aber er hat natürlich ein größeres Ziel. Er hat eine Schülergruppe rumgeführt, eine internationale Schülergruppe. Da waren Leute aus Schweden, aus Deutschland, aus Italien, aus Großbritannien, glaube ich. Und da war ich dabei.
So, welcome to Berlin. Welcome to the most hip space in the world. On the parking lot of the IKEA. Well, you might wonder what I'm doing here. The whole tiny house is a wooden structure, handmade, and it's set on an ordinary car trailer. And every car trailer has a license plate. And this license plate is our visa. Just imagine, this parking lot here is approximately 8 to 10 square meters, right? This here. Now you have to note that every car in the world has the right to occupy this parking lot without a visa, without any permission. You just need a license plate. I just want to say that cars have more rights than human beings. If you want to stay here for 10 hours, 2 hours, It's completely forbidden.
Das ist also sein Gedanke. Ne? Autos ist haben gut. einfach mehr Rechte als ja. Häuser. Und das sind also, er pflanzt ja Ideen. Er wird jetzt wahrscheinlich nicht davon ausgehen, er geht nicht davon aus, dass jetzt ganz Berlin mit Tiny Houses zugepflastert wird und Leute Lust haben, sich auf 6 Quadratmeter zusammenzufalten. Ich bin fast 2 Meter groß. Für mich wäre das wirklich unmöglich, in
auch
diesem Haus
selbst das Bauhaus wäre zu klein
leben.
Für dich.
Ne? Selbst das ja, Bauhaus. Aber ja. das Bauhaus ist sehr, sehr schön. Also alle, die mal googeln wollen, wie es aussieht, das ist wirklich ein, das sieht sehr, sehr gut aus. Da ist Design an vorderster Front. Allerdings ist ja eine große Glasfront, ne? Man, also es ist auch sehr ja. öffentlich, sich darin aufzuhalten. Man kann auch bis aufs Klo raufschauen. Aber diese Tiny Houses sind super spannend und ich wollte dann in so einem Tiny House mit Van Boli-Menzel sitzend von ihm allerhand darüber wissen, eben über seine Mission. Wie ist es, so eine Mission zu haben und wie pflanzt er seine Ideen weiter? Und das waren seine Antworten.
Es geht um Stadt, ja. Also wie können wir neue Städte entwickeln? Wie kann man eine Stadt denken, in der die Leute nicht mehr vereinsamen? Kann man irgendwie die verschiedenen Bedürfnisse zusammenbringen, ich sag mal Gartenzwerge und Hochhäuser, also Kleingärten, ne, und Wohnungsbau.
Wenn ich ein Haus bauen würde und mir irgendwo hinstellen würde, wäre es wahrscheinlich nicht auf dem Parkplatz von einem großen Einrichtungsmöbelhaus.
Mich interessieren öffentliche Plätze, öffentliche Parkplätze vor allem. Und es ist doch eigentlich schade, dass wir nicht wissen, wie wir mit diesem Raum umgehen sollen. Dass wir diese großen Räume einem Medium geben, was eher so für das Gestern steht und nicht für das Heute und nicht für das Morgen. Was könnte man alles machen auf so einem Parkplatz? Das ist die Frage. Und vor allem, was wäre denn, wenn man in Städten wie Berlin, Frankfurt am Main und Hamburg und allen anderen gentrifizierten Innenstädten die Möglichkeit hätte, umsonst zu wohnen auf einem Parkplatz? Was würde das verändern in der Gesellschaft, wenn das möglich wäre? Das würden wir gerne mal hier versuchen herauszufinden, ob das überhaupt geht. Ne? Kann man überhaupt in Würde mit Blick auf so ein, auf so ein Parkdeck ja, eine Stimmung aufbauen, die irgendwie Würde hat?
Dein Ziel ist es, ein erklärtes Ziel für dein Berufsleben, wahrscheinlich auch Privatleben, ist es ja offensichtlich, die Gesellschaft zu verändern. So, wie ingeniert man die Gesellschaft? Wie bekommt man Aufmerksamkeit? Wie gehst du davor? Also wie funktioniert es, die Gesellschaft besser zu machen?
Na, weißt du, du kannst eigentlich nicht die Gesellschaft besser machen, du musst immer mit dir selbst anfangen. Wenn du selber deinen Fleischkonsum hinbekommst, dein YouPorn-Konsum und alles, was halt einfach böse ist, Zucker, Drogen, Zigaretten, also du musst bei dir selber anfangen. Es macht keinen Sinn, den anderen Leuten vorzuschreiben, dass sie weniger Auto fahren sollen, dass sie weniger Fleisch essen sollen, dass sie weniger Wohnraum konsumieren sollen. Du musst es selber ausprobieren und als gutes Vorbild voranschreiten. Und das ist eigentlich so mein Weg, ne? Dass ich nicht sage, ey, ihr müsst alle jetzt irgendwie Veganer werden, sondern ich mache selbst oder ich sage den Leuten nicht, ihr müsst alle jetzt umziehen und kleiner werden, euch reduzieren. Ich mache es halt selbst und versuche dann so auch die positiven Seiten davon zu zeigen.
Du bist ja schon jemand, der damit rausgeht und auch immer eine Message verbindet und die auch immer senden kann. Passiert das irgendwie automatisch, so weil Leute dich beobachten, oder kümmerst du dich da aktiv drum?
Ja, die Aufmerksamkeit, die kommt nicht von allein. Man muss da schon sich so ein bisschen Mühe geben, ne? Und die Leute einladen, Journalisten einladen, aber vor allem Nachbarn einladen. Das ist ja so mein Hauptschwerpunkt, soziale Nachbarschaft, dass die sich damit anfreunden. Weil wenn du so ein Tiny House in eine Straße stellst oder in eine Nachbarschaft und du hast nicht die Akzeptanz der Nachbarn, dann geht das ganz schnell. Die rufen das Ordnungsamt, die Polizei, dann muss einfach weg. Ja, das heißt, du brauchst schon den Support der Nachbarn. Hier gerade auf dem Parkplatz ist unser Nachbar IKEA und natürlich würden wir hier sowas niemals machen ohne den Grundstückseigentümer. Das ist unser Nachbar. Und ich hatte ehrlich gesagt noch nie einen Konzern als Nachbarn.
Wie ist es so? Wie wohnt sich's mit so einem Konzern?
Ah, ich habe viel gelernt. Also ich weiß zum Beispiel, Konzerne haben sehr viel Geld, aber sind extrem geizig. Also es ist nicht so, dass wir da irgendwie von ihnen gesponsert werden oder so, sondern wir kriegen hier diesen Parkplatz, das war's.
Ja, aber ihr müsst nichts bezahlen immerhin.
Naja, so einen symbolischen Euro.
Und wenn ich so ein Tiny House jetzt bei mir in der Straße hier in Berlin abstelle oder in Köln oder Hamburg oder sonst wo, dann ist das Ordnungsamt sofort auf der Lauer? Also ist es eigentlich verboten?
In Deutschland ist ja das Wohnen grundsätzlich verboten. Das kann man so sagen. Es gibt nur eine einzige Ausnahme, wo das Wohnen wirklich geduldet wird. Und diese Ausnahme heißt die Wohnung. Und nicht irgendeine Wohnung, sondern die, in der du angemeldet bist. Wenn du bei deiner Freundin oder Freund wohnst, das ist total illegal. Als Ausländer zum Beispiel hast du eine Residenzpflicht oder als Tourist auch bist du halt gebunden an dein Hotel. Du kannst nicht einfach wohnen, wo du willst. Also Wohnen ist sehr, sehr restriktiv. Und das hat auch seine Gründe, die liegen alle sehr weit zurück. Es geht um Kontrolle und Erreichbarkeit wegen Finanzamtbescheide und so. Die müssen ja irgendwie auch ankommen. Heute hat man E-Mail. Also eigentlich braucht man diese Wohnhaft, so wie es offiziell heißt, eigentlich nicht mehr. Ich finde, wir sollten aufhören, die Leute zu verhaften an ihrem ersten Wohnsitz. Und Tiny Häuser sind als erster Wohnsitz erstmal nicht genehmigungsfähig, weil du kannst Wohnen nur in einem Wohngebiet ermöglichen und der öffentliche Raum ist kein Wohngebiet.
Hast du das Ziel tatsächlich, das irgendwie so zu ingenieren, deine Idee, damit das die Gesellschaft wirklich vorantreibt? Oder bist du dir bewusst, dass dein, in Anführungsstrichen, Gegner so groß ist, dass du nur kleine Ideen pflanzen kannst, die irgendwann irgendwie weitergetragen werden?
Die Kunst hinter all dem, was wir machen mit unseren Tiny Häusern, liegt darin, Projektionsflächen zu produzieren. Das heißt, weißt du, wenn ein Investor wie IKEA oder Bezirkspolitiker wie Baubehörden mit Tiny Häusern arbeiten, dann geht es darum, denen nicht zu sagen, was es ist. Also ich sage denen nicht, das ist jetzt hier ein Showroom, das ist eine Wohnung, sondern ich sage erstmal, das ist eine Möglichkeit. Es ist ein Raum auf Rädern, den man überall erstmal hinstellen kann und der ist erstmal ein Raum für Möglichkeiten. Und wir können das auch nur machen mit den Behörden. Also es macht gar keinen Sinn, die Behörden gegen sich zu haben. Deswegen haben wir jetzt, das ist eine relativ neue Lernkurve für mich, angefangen, mit den Behörden wirklich zusammenzuarbeiten. In Dortmund zum Beispiel sind die schon ziemlich weit. Da gibt es von der Baubehörde so richtig schon so erste Planungsvorhaben, um ruinöse Parkplätze von Supermärkten, die nicht mehr in Betrieb sind, für temporäre Tiny-House-Siedlungen freizugeben. Ich glaube, wir gucken alle in dieselbe Richtung, sowohl die Politikerinnen, die Investoren, als auch wir Forscher, sage ich mal, Tiny House Forscher. Wir wollen halt neue Wege finden, um bezahlbaren Wohnraum zu finden und eine lebenswerte Stadt zu ermöglichen. Ich glaube, das wollen alle. Ja? Jetzt geht es halt nur um die Frage, wie verteilt man welchen Platz an wen? Ja?
Tiny House Forscher und Designforscherin Marietta Schwarz.
Oh Gott, ja. Also da kann man ja viel dazu sagen. Ne? Also ich finde, was ja natürlich sehr gut ist an diesem Ding, ist, er macht auf zwei Probleme aufmerksam. Wir haben Wohnungsnot und wir haben ein Verkehrsproblem. Ne? Der ruhende Verkehr nimmt so viel Platz ein und auf der anderen Seite, das nennt sich der ruhende Verkehr, genau. So, und dann lass uns doch die Wohnungen auf die Parkplätze stellen. Aber das ist natürlich in dem Moment schon problematisch, wo wir sehen, er kann leider gar nicht in den Städten auf den Parkplätzen parken mit seinem Tiny House, sondern muss auf einen IKEA-Parkplatz. So, das ist ja schon mal das erste Ding, wo man sieht, die Idee ist irgendwie im Ansatz ganz toll gedacht, aber geht dann nicht auf. Also ich möchte eigentlich nicht in einem Tiny House auf dem Parkplatz leben.
Das stimmt, aber er will ja, wie gesagt, einfach nur die Idee pflanzen, zu sagen, wir können uns ja unseren Wohnraum verkleinern. Also wir müssen nicht so verschwenderisch sein mit unserem Wohnraum. Absolut. Also warum brauchen wir hier in Berlin, ich meine, wir haben sehr große Wohnungen. Ich habe Freunde in Paris, die wohnen für 800 Euro in einem, literally, in einem Schuhkarton. Da rollen die auch von ihrem Bett auf die Herdplatte. Ja. So möchte ich auf keinen Fall wohnen. Ich bin so froh, dass die unsere Vorgänger hier in Berlin uns und auch in anderen Städten Deutschlands uns große Wohnungen hinterlassen haben. Aber trotzdem braucht man ja vielleicht, wenn man sich das überlegt, als Single nicht 80 Quadratmeter, wenn man ehrlich zu sich ist.
Absolut. Die Frage ist, ob mit diesem Begriff Tiny House, der ja auch gerade sehr angesagt ist, ob man es schafft, jemanden davon zu überzeugen, kleiner zu wohnen, wenn ich mich dann auf 6 Quadratmetern als, wie du, fast 2 Meter Mann bewege und denke, nee, so will ich wirklich nicht wohnen.
Da war eine Schülergruppe, ja, habe ich ja erzählt, und die haben alle gesagt, ja, sie können sich das ja toll als Wochenendhaus am See vorstellen. Also jetzt so, da wohnen wollte da keiner drin, aber alle, auch die Lehrerinnen und Lehrer haben gesagt, die da waren, ja, also ich überlege, es ist in Spandau in meinen Garten reinzustellen und für Gäste.
Das führte die ganze Idee total ad absurdum, aber ich würde das auch eher verstehen, fast wie so ein Performance-Moment, in dem man verstehen muss, hier guckt euch an, wie ihr lebt, guckt euch an, was eigentlich gehen könnte und überlegt euch vielleicht mal bitte alle ganz kurz, wer braucht eigentlich wirklich was? Und deswegen heißt es, glaube ich, noch nicht, dass man aus der 80 Quadratmeter Wohnung ausziehen muss, wenn man da gerade schön leben kann. Aber zumindest bedeutet es sich eben um dieses natürlich totale Dauerbrenner-Thema Wohnraum in Städten Gedanken zu machen. Und das, finde ich, zeigt das ja total, total gut. Und dieses drauf hinweisen, wie Deutschland mit wo darfst du wohnen eigentlich umgeht. Natürlich heißt es am Ende, du darfst schon überall wohnen, außer natürlich auf dem Parkplatz. Und natürlich darf man auch bei anderen Leuten wohnen. Und du musst es halt sagen die ganze Zeit. Ne?
Also hallo, Entschuldigung, jetzt nochmal. Es ist doch toll, dass es hier Häuser gibt, in denen Menschen wohnen und dass sie nicht auf der Straße sind.
Ja, auf jeden Fall.
Fahren wir nach Indien und dann wechseln sich die die Pflasterschläfer ab mit den Händlern, die dann irgendwie morgens kommen, und die Leute, die auf dem Bürgersteig schlafen, müssen dafür auch noch Geld an irgendwelche Landlords bezahlen. Das wollen wir doch nicht haben. Also nee.
Aber er weist ja auch auf ein ganz anderes Problem hin, und das ist in Berlin, das beobachte ich auch in meinem Freundeskreis sehr. Es gibt Leute, die studieren, die sehr viel Geld haben, die eigentlich privilegiert sind, die obdachlos sind, die finden keine Wohnung, die wohnen auf dem Sofa von irgendwelchen Freunden. Ich habe einen Bekannten in Prenzlauer Berg, der hat bei sich im Wohnzimmer seit 2 Jahren, wohnt da einfach ein Typ, der gehört jetzt dazu, der zahlt auch seine Miete und so, aber der wohnt auf seinem Sofa, weil es nicht möglich ist, dass der bezahlbaren Wohnraum findet. Und der verdient auch ganz okay. Der braucht quasi um ein Drittel seines Gehalts, das ist der Durchschnitt, ne, für die Miete auszugeben, braucht er inzwischen hier einen Wohnberechtigungsschein. Und was der Van Bole Menzel macht, ist ja auch nochmal...
Der möchte, dass der Obdachlose dann im Bauhaus Tiny House wohnt.
Nee, der gibt einfach nur bekannt, glaube ich, dass man Architektur vielleicht neu denken muss, auch in Neubauten, dass wir quasi, wenn wir schon zum Beispiel Kleingartenkolonien im Norden von Berlin wegreißen nach 100 Jahren, um da Gebäude zu bauen, wo denn statt eine Familienparzelle wohnt, halt 100 Leute in die Luft gestapelt werden, das dann so zu bauen, dass da 150 Leute reinpassen, ja, oder so.
Ich möchte das jetzt auch überhaupt nicht irgendwie so durch den Dreck ziehen. Wie gesagt, ich finde es eine starke Idee. Ich finde, an manchen Stellen kommt es dann irgendwie, passt es nicht zusammen. Ja, da werden irgendwie ein Verkehrsproblem und ein Wohnungsproblem zusammengebracht. Und aber auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, diese Social Design Ideen funktionieren ja auch so, dass eine Wahrnehmung entsteht für Probleme.
Genau.
Und dass vielleicht auch ein Diskurs, so wie wir jetzt darüber reden, entsteht. Und dass es dann eine Ausstellung gibt und dass es sozusagen vielleicht zum Mainstream wird und sich was ändert. Das hat ja auch alles seine Berechtigung, finde ich.
Ja.
Was sich nie ändern wird, ist Folgendes.
I'm very sorry, I would like to invite you to get in, but I just forgot my keys inside and they just locked the door, so I'm totally lost at the moment.
Also, die Schlüssel brauchen wir trotzdem alle. Social Design, das war lakonisch elegant für diese Woche. Vielen Dank, Marietta Schwarz, dass du zu uns gekommen bist.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne.
Eure Social Design Zeichnungen könnt ihr uns gerne hochladen und mailen an lakonischelegant@deutschlandfunkkultur.de und uns gerne liken bei Spotify und iTunes.
Richtig, das war Christine Watti zusammen mit dem lieben Johannes Nichelmann.
Man kann bei Spotify gar nicht liken, ist mir gerade aufgefallen.
Das stimmt, das war unprofessionell.
Tschüss.
Tschüss.
Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.